Dann will ich erst mal beten. Jesus, wir wollen dir danken für dein Wort, für die Gemeinschaft und dich bitten, dass du uns segnest jetzt durch dein Wort, dass du uns Ohren gibst zu hören, dass du mir hilfst, dein Wort weiterzugeben und dass dein Heiliger Geist unsere Herzen regiert, Herr. Danke, dass du da bist, Herr. Amen. Also heute soll es um Gedanken gehen und ihre Auswirkungen. Und Gott hat uns einen sehr schönen Ausdruck seiner Gedanken in Jeremia 29,11 mitgeteilt. Und die wollen wir uns heute nochmal genauer ansehen. Ich lese aus der Schlachter-Übersetzung. Jeremia 29,11. Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Der Anfang ist, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Dieser Ich, der da spricht, das ist der Schöpfer, der Herr, der sich Gleichbleibende, wie es im 2. Mose heißt, der Ich bin, der ich bin. Er ist zu allen Zeiten derselbe. Und er ist auch der, der da ist, der da war und der da kommt. Und was bedeutet es nun, wenn er Gedanken hat? Es bedeutet, dass er seine Pläne, Gedanken und Absichten verlässlich in die Tat umsetzt und dass er uns auch in diese Gedanken einweiht. In Epheser 1, Vers 9 steht, denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. Ich springe jetzt so in verschiedenen Bibelstellen rum. Vielleicht braucht er die gar nicht jedes Mal nachzugucken. Wenn er wollt, könnt ihr das natürlich tun, aber es kann dann natürlich ein bisschen dauern. Außerdem heißt es in 4. Mose 23, 19, zeigt uns Gott seine Zuverlässigkeit. Da heißt es, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge, noch ein Menschenkind, das ihn etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Hier zeigt sich schon ein wesentlicher Unterschied von Gottes Denken und Handeln zu unserem. Dann heißt es noch, was für Gedanken ich über euch habe. Seine Gedanken gelten also uns. Sie sind wohlwollend und er möchte, dass wir sie kennen. Von der Schöpfung über das Erlösungswerk Jesu bis zur Vereinigung mit Gott in Ewigkeit hat er uns seine Gedanken und deren verlässliche Erfüllung offenbart. Deshalb sind wir Gläubigen glücklich zu schätzen, wenn wir seine Gedanken kennen. So heißt es in Offenbarung 1, Vers 3, glücklich der liest und die hören die Worte der Weissagung und bewahren, was in ihr geschrieben ist. Denn, und das ist die Begründung, die Zeit ist nahe. Also zeigt sich auch hierin, wie gut und wichtig es ist, die Worte Gottes zu kennen und zu bewahren. Ja, und jetzt beschreibt er seine Gedanken. Also er hat Gedanken des Friedens. Gott hat uns diesen Friedensgedanken sichtbar gemacht und durch Glauben erfahrbar gemacht. In Jesaja 32, 17 steht, und das Werk der Gerechtigkeit wird Friede sein und der Ertrag der Gerechtigkeit Ruhe und Sicherheit für ewig. Christus ist unser Friede, steht in Epheser 2, 14. Jesus ist unser Friedefürst, ist in Jesaja 9, Vers 5 geschrieben. Also Ruhe und Sicherheit sind in ihm. Die Frage ist, ob unsere Gedanken und unser Tun davon erfüllt sind. Gott hat nicht Gedanken des Unheils oder des Leides. Das geht zum Beispiel auch aus den Klageliedern 3, 33 hervor. Dort steht, denn nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschen. Wenn Gott uns straft wegen Sünde oder Leid zulässt, dann schmerzt es ihn selbst. Gott hat also immer eine liebende Absicht, wenn er Leid in unserem Leben zulässt. Es verändert uns. Entweder wir kommen näher zu Gott oder wir treiben weiter weg. Aber sein Ziel ist es, uns tiefer mit sich zu verbinden. Jesus schließlich litt selbst aus Liebe zu uns. Und Gottes letztes Wort für uns ist also nicht Leid, sondern Jesus. Er will uns eine Zukunft geben. Gott will uns eine herrliche und eine wunderbare Zukunft schenken und hat uns viel darüber wissen lassen. So zum Beispiel, wir werden bei dem Herrn sein, alle Zeit, heißt es in 1. Thessalonicher 4, 17. Das heißt, in seiner Gegenwart und seine Liebe genießen. Oder in Offenbarung 21, Vers 4, wo Gott sagt, er wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und Offenbarung 22, 3 heißt es, und es wird keinen Fluch mehr geben. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in ihr sein und seine Knechte werden ihm dienen. Der Fluch, der infolge des Ungehorsams von Adam und Eva über Menschheit und Erde kam, wird also endgültig beseitigt sein. Und er will uns Hoffnung geben. Diese Hoffnung geht über das natürliche menschliche Hoffen hinaus, das sich auf weltliche und vergängliche Güter, auf menschliche Errungenschaften als Sicherheit stützt. Römer 8, Vers 24 und 25 sagt, denn auf Hoffnung hin sind wir errettet worden. Eine Hoffnung aber, die man sieht, die ist keine Hoffnung. Denn warum hofft auch jemand auf das, was er sieht? Wenn wir aber auf das hoffen, was wir nicht sehen, so erwarten wir es mit standhaftem Ausharren. Weil wir hoffen, glauben wir. Und deshalb ist auch der Glaube, wie es in Hebräer 11,1 heißt, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Oder wie es in der Schlachterübersetzung heißt, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Unsere Hoffnung ist also auf Gottes Erlösungsplan gerichtet und deshalb glauben wir, dass Gott in allem Geschehen Recht behält, sowohl in der Geschichte mit seinem Volk Israel als auch der Geschichte aller Völker und natürlich auch in unserem eigenen Leben. Gottes Wege sind heilig und unantastbar. Manchmal haben wir vielleicht den Eindruck, als würden Dinge zufällig geschehen, aber unsere Glaubenshoffnung ist gewiss und kann auf die vollkommene Erfüllung warten. Denn 1. Petrus 1, Vers 3 sagt, gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. So, jetzt haben wir uns Gottes Gedanken angesehen und jetzt wollen wir mal sehen, in welche Situation Gott diese Gedanken hineingesprochen hat, als er den Prophet Jeremia gesandt hat. Die Könige und das Volk von Juda hatten sich beeinflussen lassen von dem Leben, dem Götzendienst anderer Völker und waren dadurch immer unzugänglicher für das Reden Gottes und seine Ordnung geworden. Das Resultat war, dass sie Unrecht taten, fehlgeleitet fremden Göttern dienten und trotz Gottes Reden durch Jeremia nicht bereit waren, umzukehren von ihren falschen Wegen. Deshalb musste Juda die Konsequenzen seines Ungehorsams erfahren. So wurden sie weit weg von Jerusalem in die babylonische Gefangenschaft geführt, wo sie unter Nebukadnezar sich beugen sollten und 70 Jahre in Babel dienen sollten. So hatte es Gott gesagt und so würde es geschehen. Auch in dieser Zeit trat wieder mal ein falscher Prophet auf und verkündigte im Namen Gottes eine verkürzte Verbannung und so auch eine schnelle Rückkehr nach Jerusalem. Und das Volk glaubte ihm wieder. Aber Gott entlarvte diese Lüge durch Jeremia und sagte, der Herr hat dich nicht gesandt, das steht in Kapitel 28, 15. Er hat dich nicht gesandt, sondern du hast dieses Volk auf eine Lüge vertrauen lassen. Und im Ende von Vers 16 steht, denn du hast ungehorsam gegen den Herrn gepredigt. Das Volk hatte es also vorgezogen, auf Lügen zu hören. Und so hatte ihr Vertrauen in Gott Schaden genommen. Dieser Ungehorsam brachte ihnen dann die Verbannung nach Babylon ein, fern von Jerusalem. Eine hoffnungslose Situation. Und in diese Situation hinein hat Gott diesen Vers gesprochen. Aber nicht nur das, sondern er spricht wiederum seinen Rat hinein. Und denn sie sollten sich dort sesshaft machen, heiraten, Kinder zeugen und sogar für den Frieden dieser Stadt im Gebet vor Gott stehen. Warum, ist die Frage. Und Gott gibt die Antwort, er sagt, denn in ihrem Frieden werdet ihr Frieden haben. Außerdem weist er sie noch darauf hin, dass sie sich nicht wieder täuschen lassen sollten von falschen Propheten. Dann verheißt er die Erfüllung seines gnädigen Wortes, die Rückkehr an diesen Ort nach Ablauf der 70 Jahre. Gottes Zuspruch und Hoffnung spricht in diese düsteren, hoffnungslosen Zeiten hinein, obwohl das Volk Gottes Herz sehr betrübt hat. Er offenbart trotzdem seine Gedanken und schenkt dadurch Zuversicht in diese Situation der Verbannung hinein. Verbannung, das bedeutet ja Umsiedlung eines Volkes oder eines Volksteils. Und so kann man auch die Ausweisung aus dem Garten Eden in 1. Mose 3, 23 bis 24 zum Beispiel als eine Art Urform der Verbannung betrachten. Auch da war es der Ungehorsam gegen Gott, durch den Adam und Eva alle ihre Freiheiten verloren. Und wir können heute sehen, dass Abfall von Gott, das sehen wir in der Welt, zu jeder Zeit innere und äußere Versklavung bedeutet. Jetzt gucken wir uns nochmal diese zweite Verbannungsform in Anführungsstrichen an. In 1. Mose 3, Vers 1 bis 6 steht: Aber die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau: Ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten? Da sprach die Frau zu der Schlange: Wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von den Früchten des Baumes mitten im Garten hat Gott gesagt, esset nicht davon. Rührt sie auch nicht an, dass ihr nicht sterbet. Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von der Frucht und aß. Erstmal bis dahin. Die Schlange war listiger, heißt es, also verführerisch, und hatte sich gezielt Eva als Angriffsziel ausgesucht, weil sie schwächer ist. Im 1. Petrus 3, Vers 7 wird das nochmal bestätigt, dass die Frau das schwächere Glied ist und den Schutz ihres Mannes brauchte. Wie geht die Schlange, der Satan, vor? Er sät Zweifel, stellt Gott in Frage, ob Gott wirklich so gut ist, wenn er ihnen die Frucht dieses Baumes nicht gönnt, und verunsichert Eva, nicht dich, ob sie Gott richtig verstanden hat. Vers 1, sollte Gott gesagt haben, gleichzeitig stellt er sich als vertrauenswürdiges Gegenüber dar, das es besser weiß. Und dann setzt er unverhohlen eine Lüge ein, als sei sie wahr. Keineswegs werdet ihr sterben. So sät er den Keim zum Ungehorsam in Evas Herz und stellt Gott als Lügner dar. Schließlich verspricht er große Vorteile, wenn sie die Frucht essen würde. Ihr werdet sein wie Gott. Darum weckt er in Eva das Begehren, wie Gott zu sein, zu erkennen, was gut und böse ist, und so auch Macht und Erkenntnis zu erlangen. Satans eigenes Bestreben, wie Gott sein zu wollen, offenbart sich hier und hat Eva infiziert. Das ist sein Ziel bis heute, und dieser Geist des Widersachers Gottes wirkt sich weiter in seiner zersetzenden Kraft in unserer Welt aus, wie Michaela heute Morgen schon erwähnt hatte. Wir sehen, hören und erfahren immer mehr die schädigenden Auswirkungen seiner Verdrehung von Wahrheit, Recht und Ordnung. Durch seine Taktik hatte sich Eva verführen lassen und die Entscheidung gefällt, von der Frucht zu nehmen. Hier handelte Eva unabhängig von ihrem Mann und ließ seine Führung, seinen Beistand und seinen notwendigen Schutz außer Acht. Auch wenn Adam nicht da war, blieb aber die von Gott gegebene Ordnung auch für Eva bestehen. Gott hatte Eva als Gehilfin für den Mann geschaffen. Und auch wenn wir die Gründe von Adams Abwesenheit bzw. Nicht-Eingreifens nicht kennen, so sehen wir doch, wohin ihr Handeln geführt hat. Ihre Verführung hatte Auswirkungen auf ihren Mann, sodass sie ihm die Frucht gab, ihn verleitete und er gehorchte der Stimme seiner Frau und aß. Adam hatte seiner Frau gehorcht und gegessen. Das war die Auswirkung der Verführung. Und so hat es Gott sich nicht gedacht und legte deshalb für die Zukunft fest, dass das Verlangen der Frau auf ihren Mann gerichtet sein und er ihr Herr sein sollte. In 1. Mose 3, Vers 16 steht es. Diese alttestamentliche Aussage wird auch im Neuen Testament in Epheser 5, Vers 21 bis 23 noch einmal als Gottes Lebensordnung bestätigt. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch Christus das Haupt der Gemeinde ist, die er als seinen Leib erlöst hat. Immer wieder geht es um den Ungehorsam gegenüber Gottes Gebot, sowohl hier bei Adam und Eva, als auch damals in Israel und auch bei uns heute. Wenn wir die Ursprünge der Verbannung aus dem Garten Eden und der Verbannung nach Babylon ansehen, so ist es offensichtlich, dass Lügen, Verführung, willentlicher Ungehorsam die Gedanken beeinflusst und Handlungen der Menschen gesteuert hatten. Gott musste strafend gegen die Sünde vorgehen, auch wenn er es nicht von Herzen tat. Aber auch hier spricht er Hoffnung in das Leben von Adam und Eva hinein. In 1. Mose 3, Vers 15 spricht Gott der Schlange den Fluch zu. Und diese beinhaltet gleichzeitig die Hoffnung für Adam und Eva. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Für uns heute ist dieser Hoffnungsgedanke, der da drin steckt, real geworden, weil dieser erwähnte Same Jesus ist und er hat Satan besiegt. Wir gehören ihm und sind als Gläubige Gottes Kinder geworden wieder. Unser Bürgerrecht ist im Himmel und wir leben sozusagen noch hier in der Verbannung in dieser Welt. Deshalb besteht auch weiterhin die Feindschaft des Widersachers immer noch gegen uns. Besonders, weil wir Jesus lieb haben und ihm nachfolgen wollen. Im 2. Korinther 11, Vers 3 steht: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, so auch eure Gedanken abgewendet werden von der Einfalt und Lauterkeit gegenüber Christus. Deshalb ist es für uns gut, wenn wir wachsam sind, denn gerade wir Frauen sind in unseren Gedanken und in unserer meist starken Gefühlsbetonung, da kann ich ein Lied von singen, ein beliebtes Angriffsfeld Satans. Hier findet der Kampf zwischen Wahrheit und Lüge statt. Hier entscheidet es sich, ob wir uns von Gefühlen, Unwahrheit, Zweifel und Unsicherheit beeinflussen lassen oder uns von Gottes Wort überzeugt wissen und danach tun. In Psalm 119, Vers 3 heißt es: Wie wird ein junger Mann seinen Weg unsträflich gehen, wenn er sich hält an deine Worte? Oder Sprüche 4, Vers 23 heißt es: Mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Oder Römer 12, Vers 2: Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das Gedankengut in dieser Welt über Ehe, Familie, Sexualität, Wahrheit, Gerechtigkeit, Gott und so weiter spricht kaum noch von dem biblischen Maßstab oder ist verdreht. Und wir sind Einflüssen ausgesetzt, die auch uns besonders herausfordern, unser Denken und Handeln am Wort Gottes zu überprüfen. Wenn wir unser Herz und unsere Gedanken mit dem Wort Gottes sättigen, wird es uns verändern. Und wir werden mit Gottes Hilfe die Wahrheit tun. Hebräer 4,12 sagt, denn das Wort Gottes ist lebendig und wirksam und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Und es dringt durch, bis es scheidet sowohl Seele als auch Geist, sowohl Mark als auch Bein. Und es ist ein Richter der Gedanken und Gesinnung des Herzens. Und Gott ist es, der in uns beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen, sagt Philipper 2, Vers 13. Auch wenn wir zunehmend mit Elend und Leid konfrontiert werden, haben wir die Verheißung der Hoffnung auf Errettung. Die Hoffnung auf die Verheißung, so rum, auf die Errettung. Wir haben den festen Anker für unsere Seele in Hebräer 6,19, der uns in schweren Zeiten sicher bewahrt. Erinnern wir uns nochmal an die Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um uns Hoffnung und Zukunft zu geben, die Gott uns in Jeremia 29,11 gesagt hatte. Welch ein Zuspruch ist das? Daran schließen sich folgende Verse an. Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen, und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Völkern und von allen Orten, zu denen ich euch verstoßen habe, spricht der Herr. Und ich werde euch wieder an den Ort zurückbringen, von dem ich euch weggeführt habe. Diese Verheißung hat Gott erfüllt. Damals, er hat sie aus Babylon wieder herausgeführt. Und eine ähnliche Rückführung steht uns noch bevor, zu einem Zeitpunkt, den nur der Vater kennt. In Johannes 14, 1, Vers 3 heißt es, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Hause sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch die Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Ich habe vor einiger Zeit in einer Predigt eine Geschichte gehört über eine jüdische Hochzeit. Und die möchte ich euch so gut ich kann mal vorlesen. Und es geht um einen jungen Mann, der sich verliebt hat natürlich in eine liebenswerte junge Frau, die er gerne heiraten möchte. Aber dafür muss er erst einmal in das Haus ihres Vaters gehen und dort drei Dinge tun. Erstens, er fertigt eine Niederschrift seines Eheversprechens an, ein aufgeschriebenes und unterschriebenes Gelübde seiner Liebe, wie so ein Vertrag, und gibt ihr den im Beisein ihres Vaters. Zweitens, dann trinken sie zusammen einen Kelch Wein. Indem sie aber daraus trinkt, nimmt sie dieses Liebesgelübde an. Und drittens, er bezahlt den Brautpreis. Den Preis hat der Vater der Braut festgelegt, weil er sicherstellen will, dass der junge Mann es auch wirklich ernst meint, damit seine Tochter jetzt an seiner Stadt zu lieben. Und danach wird der junge Mann seiner Frau eine Rede halten und sagen, so, und ich muss dich jetzt leider verlassen und zum Haus meines Vaters gehen. Der wohnt nämlich am Ende des Ortes, hat dort ein riesiges Grundstück und da werde ich ein Haus bauen, wo wir beide dann heiraten werden, gemeinsam leben und unsere Kinder gemeinsam großziehen werden. Und die Braut wird dann natürlich wissen wollen, wann nun der Termin ist und wann sie denn nun heiraten werden. Und jeder jüdische Mann wird dann in diesem Moment dasselbe sagen. Tut mir leid, ich kann dir den Tag und die Stunde nicht nennen, an dem die Hochzeit stattfinden kann. denn das muss mein Vater sagen. Das war jüdische Tradition. Und dahinter stand auch eine gewisse Logik. Wenn ein junger Mann so richtig verliebt ist und es wäre ihm selbst überlassen, was er für ein Haus baut, dann würde er kurz vor die Tür gehen, ein Zelt aufbauen und dann würde schnell geheiratet werden. Aber jeder jüdische Vater würde auch gleichzeitig sagen, du baust ein richtiges Haus. Also fängt er dann auch an. Und von diesem Moment an war die junge Frau rechtlich schon verheiratet, obwohl die richtige Trauzeremonie noch gar nicht stattgefunden hatte. Von jetzt ab trägt sie einen Schleier, ist also kein kleines Mädchen mehr. Jemand hat sie geliebt, ihr ein Versprechen gemacht und sogar einen Preis bezahlt. Sie hörte nun von ihren Freundinnen, wie weit es mit dem Hausbau vorangegangen war. Dann hörte sie zum Beispiel, das Dach ist jetzt schon drauf. Oh, die Türen sind schon drin. Sieht toll aus, super. Und dann irgendwann kommt die Nachricht, es wird jederzeit fertig sein. Und von diesem Moment an hat sie ihre Freundinnen eingeladen, mit ihr zu übernachten, bis dann der Hochzeitstag da ist. Und ihre Freundinnen sind immer zu zweit die ganze Nacht lang wach geblieben, mit Lampen, die brannten, und sie haben gewartet und gehorcht. Aber wonach haben sie Ausschau gehalten? Nun, der jüdische Vater oder jüdische Väter hatten die Tradition, dass sie mitten in der Nacht ihren Sohn geweckt haben und gesagt haben, so, jetzt kannst du deine Braut holen. Das sollte ein bisschen die Romantik steigern und die Spannung. Und unser Gott liebt es auch. Er ist auch romantisch und liebt die Spannung meistens mehr als wir selber auch. Nun, dieser Sohn hatte also immer wieder gefragt, ob es jetzt endlich fertig wäre und gut genug wäre. Aber der Vater hat immer noch irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Und dann, wenn er endlich zufriedengestellt war und gesehen hat, dass sein Sohn mit seinen eigenen Händen, seinem Blut, Schweiß und Tränen das Haus nun so gut es ging fertiggestellt hatte und der Sohn völlig matt und kaputt und fertig schlief, dann hat der Vater ihn wachgerüttelt und hat gesagt, so mein Sohn, jetzt kannst du losgehen und deine Braut holen. Der Bräutigam hat dann seinen besten Freund geholt, der Trauzeuge ist, und die anderen Männer, die Teil der Hochzeitsgesellschaft waren. Sie alle rannten dann durch das Tal rüber auf die andere Seite, haben laut gerufen, gegrölt, gehupt, wie es nur Männer können, in einer Lautstärke wie dieser. Und die arme Braut hat inzwischen aber noch dagelegen und geschlafen. Und keine Braut möchte mitten in der Nacht aufgeweckt werden, ohne Make-up oder unfrisiert oder ohne ein schönes Kleid. Und deshalb haben die Freundinnen dann, wenn sie von Weitem schon die Horde des Bräutigams hörten, schnell die Braut geweckt und gesagt, er ist auf dem Weg. Wir hatten vorhin den Vers gelesen aus Johannes 14, 1 bis 3, und dass Jesus zum Vater gegangen ist, um uns eine Wohnung zu bereiten und dann seine Braut zu sich zu holen. Jesus hat diese jüdische Hochzeit vollzogen. Bei der Fußwaschung in Johannes 13, Vers 1, hat er den Jüngern in dienender Liebe sein Liebesbündnis bis in Ewigkeit versprochen. Beim letzten Abendmahl teilte er den Kelch als Zeichen seines Bundes, das ist der Ehebund. Und schließlich zahlte er den Brautpreis mit seinem Leben durch seinen Tod am Kreuz. Dann ging er zum Vater, um unser permanentes Zuhause vorzubereiten. Und er kann den Zeitpunkt nicht nennen, wann die Hochzeit sein wird. Das weiß nach jüdischem Brauch nur der Vater. Aber kleiner Tipp, der Vater liebt es, den Bräutigam bei Nacht zu schicken. Und bis dahin sollte die Braut wachen, warten und sich durch ihren Schleier abgetrennt halten von anderen Liebeleien in der Welt. Und die Lampen sollten konstant brennen, gefüllt mit dem Heiligen Geist. Wir dürfen uns freuen und unsere Herzen darauf vorbereiten, denn unser Bräutigam ist nahe. Gottes Herz sehnt sich nach seiner Braut. Deshalb lasst uns zu Herzen nehmen, was in 1. Thessalonicher 5, Vers 8 steht. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Ich möchte kurz beten. Vater, wir danken dir für deine unermessliche Weisheit, deine große Liebe, die uns gilt. Wir danken dir, dass du uns immer wohlgesonnen bist und dass deine Gedanken gute Gedanken sind, Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, dass du uns Hoffnung und Zukunft geben möchtest, Herr Vater. Und wir danken dir und preisen dich, dass du auch der bist, der das erfüllen wird, dass wir erleben werden, dass wir mit dir in Ewigkeit vereint sein werden. Wir danken dir so dafür und bitten dich, dass du uns reichlich erfüllst mit deinem Geist in dieser Zeit, ja, die, wo um uns herum alles tobt, und dass wir erfüllt werden mit deinem Geist so, dass wir deinen Willen tun, das Gute und das Vollkommene, das du dir ausgedacht hast, Herr. Danke, dass wir in Ewigkeit bei dir sein werden. Und danke für deinen Liebesbrief, das Wort Gottes, das du uns geschenkt hast, damit wir wissen und kennen, was du uns zu sagen hast. Wir danken dir und bitten dich um deinen Segen und dass dein Wort aufgeht in unseren Herzen, Herr. Amen.